Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute starten wir einen neuen Themenblock mit dem Namen Doppelgänger. Und wir starten jetzt nicht, wie es vielleicht naheliegend wäre, mit der gleichnamigen Drei-Fragezeichen-Folge, sondern mit der weiblichen Version von TKKG, die Doppelgängerin. Und dazu habe ich eine ganz konkrete Erinnerung, dass ich nämlich einmal auf eine ganz spezielle Weise das Buch gelesen habe. Ich war zusammen mit meiner Schwester und meiner Cousine im Urlaub und offensichtlich hatten wir zu wenig Bücher eingepackt. Jedenfalls wollten wir irgendwann alle drei auf einmal genau dieses Buch TKKG, die Doppelgängerin, lesen. Und es existiert ein Foto, dass wir genau das gemacht haben, aber halt nicht zusammen, sondern jeder in seinem eigenen Tempo und an einer anderen Stelle. Und wir liegen da zu dritt auf einem Bett. Diejenige in der Mitte liegt auf dem Bauch und guckt eben von oben in das Buch rein. Und rechts und links davon liegen eben zwei auf der Seite und gucken so schräg in das Buch, sodass jeder eben sein eigenes Kapitel liest. Hallo Marc.
Hallo Heike. So spezifische Erinnerungen habe ich leider nicht. Ganz selten nur weiß ich, wann ich von einer Kinderserie ein Hörspiel oder ein Buch mal konsumiert habe. Bei TKKG selbst weiß ich jetzt nur, ich habe irgendwann mal in meinem Kinderzimmer auf dem Bett gelegen, habe ein TKKG-Buch gelesen, weiß leider nicht mehr welches. Auf der linken Seite war gerade ein Bild, ich glaube es war Tarzan, und es muss um meinen 14. Geburtstag gewesen sein, denn ich habe mich gefreut, dass ich älter war als Tarzan.
Dann starten wir jetzt ins Hörspiel, die speziellen Fakten.
TKKG, die Doppelgängerin, ist sowohl im Hörspiel als auch im Buch Band 17 von 1982. Das Hörspiel dauert etwa 40 Minuten und der Handlungszeitraum sind ein paar Tage um Mittsommer, um den 20.06. Auf dem Titelbild sehen wir ein gefesseltes Mädchen, das verstört in einer Ecke in einem Verlies sitzt. Man sieht ein vergittertes Fenster und davor steht ein Ganove mit einem geheimnisvollen Briefumschlag in der Hand. Im Klappentext ist die Rede von einer Entführung aufgrund Verwechslung, von Diebesgut, zwei wertvolle Briefmarken. Und ich als Kind hätte mich dann gefragt, wie greifen denn da meine Helden die TKKG-Bande ein? Wie bringen die diese beiden Fälle zusammen? Ich fand den Klappentext gut gelungen.
Ich finde ja, dass der Klappentext schon sehr viel vorwegnimmt. Die Verwechslung und die irrtümliche Entführung finden wirklich kurz vor Schluss in dem Hörspiel statt. Und eigentlich braucht man hier Titel und Klappentext, um das Hörspiel zu verstehen. Denn bevor diese Verwechslung stattfindet, wird im Hörspiel nirgends erwähnt, dass Inge und Bärbel sich so ähnlich sehen. Die Geschichte startet im Adlernest. Die Strickleiter, die Tarzan und Willi ja immer gute Dienste leistet, um nächtliche Ausflüge zu ermöglichen, ist ein bisschen kaputt und soll repariert werden. Klößchen geht also zum Versteck auf dem Dachboden, um die Strickleiter zu holen, kommt aber ganz wutentbrannt zurück, denn statt der Strickleiter hat er auf diesem versteckten Balken nur einen Erpresserbrief gefunden. Den zeigt er jetzt Tarzan und er liest: Wem auch immer diese Strickleiter gehört, sie wird für verbotene Zwecke benutzt. Ein Erpresser, der mit XY unterschrieben hat, fordert jetzt also Lösegeld, nämlich 100 Mark. Und wenn das hinter einem bestimmten Briefkasten in der Stadt hinterlegt würde, dann würde die Strickleiter zurückgebracht. Tarzan und Klößchen überlegen jetzt ein bisschen hin und her, wer könnte denn XY sein? Welchem Internatsschüler trauen wir es denn zu, dass der seine Kameraden erpressen könnte? Und sie kommen relativ schnell auf Ottmar Paulsen und Toni Ehrlich. Die sitzen zwar bei ihnen in der Klasse in der 9b, sind aber schon erheblich älter, nämlich 16, weil sie schon zweimal sitzen geblieben sind. Die scheinen sowieso unangenehme Typen zu sein, mit denen TKKG eventuell schon vorher zusammengerasselt ist. Denen wäre so eine Erpressung auf jeden Fall zuzutrauen. Rein ökonomisch gesehen wäre es jetzt wahrscheinlich schlauer, einfach eine neue Strickleiter zu kaufen. Ich glaube, im Baumarkt kriegt man sowas wahrscheinlich für weniger als 100 Mark. Aber da im Erpresserbrief ja von diesen verbotenen Zwecken die Rede ist, besteht natürlich die Gefahr, dass der Erpresser der Schulleitung einen Tipp geben könnte und dass dann in Zukunft dieser Weg, um nächtliche Ausflüge zu machen, verbaut würde. Tarzan beschließt also, zunächst mal zu zahlen. Klößchen und er sollen also jeweils 50 Mark von ihren Sparkonten abheben, damit sie die 100 Mark Lösegeld paritätisch aufbringen können. Aber wenn der Erpresser die Strickleiter zurückbringt, wollen sie ihm eine Falle stellen. Sie wollen nämlich den Fußboden auf dem Dachboden mit Superkleber präparieren.
Dieser Superkleber hat nämlich die passende Eigenschaft. Er bleibt tagelang frisch. Und wenn sie den Fußboden damit bestreichen, dann hoffen sie, dass wenn der Erpresser die Strickleiter zurückbringt, er darin hängen bleibt. dass seine Schuhe darin hängen bleiben und dass er die dann zurücklassen muss. Und dann hätte die TKKG-Bande ja schon ein erstes Indiz. Wir haben jetzt mal ein bisschen nachgeschaut. Es gäbe wirklich eine Möglichkeit, so etwas zu machen. Es gibt nämlich Kleber, die anaerob aushärten. Das heißt, solange dieser halbwegs flüssige Kleber mit Sauerstoff in Kontakt ist und in sich selbst Sauerstoff gelöst ist, bleibt er frisch. Das würde also bei dem Superkleber passen. Wenn dann irgendwann jemand auf den Dachboden steigt, die Strickleiter zurückbringt, dann muss er das wahrscheinlich in einer hinteren Ecke machen, wahrscheinlich auch recht unzugänglich. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich so, dass derjenige ein paar Sekunden, vielleicht eine halbe Minute, an einer Stelle stehen muss. In der Zeit wäre dann der Kleber unter Sauerstoffabschluss. Durch das Stehen auf dem Kleber entsteht auch noch Reibungshitze und beides zusammen könnte dazu führen, dass der Kleber an dieser Stelle sehr schnell aushärtet, sprich polymerisiert. Und dann könnte es wirklich klappen, dass der Schuh eben sich nicht mehr lösen lässt. Der Erpresser müsste dann aus seinem Schuh schlüpfen und wenn er schnell mit seinen Strümpfen über die restliche Fläche rennt, dann könnte er da noch aus dem Dachboden rauskommen. Der Plan könnte also aufgehen. Tarzan und Willi schwingen sich also auf die Räder und fahren in die Stadt. Zuerst zur Bank, sie müssen ja Geld abheben. Interessant vom Buch her fand ich, dass sie diesmal ihr Taschengeldkonto bei der Postbank haben. In der Folge Fallschmitzer vom Mäuseweg, die wir ja schon besprochen haben, hatte Tarzan ja sein Konto bei der Wertbank-Filiale. Und kürzlich habe ich ein Hörspiel gehört, Bombenspaß bei Kies und Knete, eine Ü100-Folge. Und da haben TKKG geschlossen ihre Taschengeldkonten bei besagtem Kreditinstitut Kies und Knete. Sie scheinen also immer auf der Suche nach den besten Schülerkontenkonditionen zu sein. Auf dem Weg zum Superkleber treffen sie auf Bärbel. Das ist eine Freundin von Gabi. Und sie sehen, wie Bärbel sich mit Ottmar und Toni unterhält. Nach einem kurzen Wortwechsel mit Tarzan verschwinden die beiden Jungen und Klößchen ist in der ganzen Szene sehr aggressiv drauf, was sich auch wiederum vom Buch erklärt. Er ist nämlich heimlich in Bärbel verschossen. Bärbel erzählt den beiden TKKG-Freunden nun, sie habe die Kakteen gegossen von ihrer Biologielehrerin und müsste das in einer Woche wieder tun. Das ist insofern relevant, denn Frau Dettel, die Biologielehrerin, muss sich einer Blinddarmoperation unterziehen, hat niemanden, der sich um ihre Pflanzen kümmert. Bärbel hat sich bereit erklärt, das zu tun, obwohl sie einen großen Krach mit ihrer Lehrerin hatte. Die beiden können sich irgendwie nicht leiden. Toni und Ottmar haben nun explizit wissen wollen, wann Bärbel denn wiederkommen muss. Tarzan findet diese Neugier sehr seltsam, kann aber im Moment nicht darüber nachdenken. Er trollt sich mit Klößchen, sie müssen ja schnell den Superkleber besorgen.
Während Tarzan und Klößchen jetzt also Superkleber kaufen gehen, treibt sich auch Gabi in der Stadt rum. Sie trifft sich dort mit ihrer Freundin Inge. Inge ist sehr niedergeschlagen und irgendwie total geknickt. Und als Gabi fragt, was denn los ist, sagt sie, es ist echt so zum Kotzen, dass meine Eltern so arm sind. Ich kann jetzt nicht mal an der Klassenfahrt teilnehmen, weil man dazu irgendwas zuzahlen müsste. Das können sich meine Eltern einfach nicht leisten. Ein interessantes Detail aus dem Buch ist, dass diese Klassenfahrt nach Florenz gehen soll, wo die Schüler sich einige Kunstmuseen angucken wollen. Und da könnten sie möglicherweise Thilo Schenk aus den Wilddieben im Teufelsmoor treffen, denn der studiert ja Kunstgeschichte in Florenz. Stefan Wolf scheint also echt ein Faible für Italien gehabt zu haben. Genua wird ja auch öfters mal erwähnt. Inge erzählt Gabi jetzt auch noch eine alte Erbschaftsgeschichte, wie es nämlich kommt, dass ihre Familie so arm ist. Ihr Großvater war nämlich eigentlich sehr reich. Sein Vermögen hat er seinen beiden Söhnen, ihrem Vater Werner und ihrem Onkel Hartmut, allerdings nicht zu gleichen Teilen vererbt, sondern der Großvater war irrtümlicherweise der Meinung, dass Werner ihm Goldmünzen gestohlen habe und daraufhin hat er diesen Sohn komplett enterbt. Kurz vor dem Tod des Großvaters kam dann allerdings raus, dass ein Angestellter die Goldmünzen geklaut hatte. Der ist nämlich reumütig zu dem Großvater gekommen und hat das gebeichtet. Und dieser hat daraufhin sein Testament ändern wollen und seine Söhne wieder gleichberechtigt bedenken wollen. Allerdings hat er es wohl nicht mehr geschafft, das gerichtsfest oder notariell beglaubigen zu lassen, sodass Onkel Hartmut das einfach bestritten hatte und damit das komplette Erbe alleine einstreichen konnte. Werner hat überhaupt nichts geerbt. Das Ganze war vor 18 Jahren. Inge hat ihren Großvater also gar nicht kennengelernt, sie ist ja erst 16. Aber seitdem lebt Onkel Hartmut wie die Made im Speck und widmet sich ausschließlich seinem Hobby, Briefmarken zu sammeln. Gabi findet das alles ja auch irgendwie nicht besonders toll, aber sie kann an dieser Situation jetzt auch nichts ändern und sagt, na komm Inge, wir gehen jetzt einkaufen und unterwegs erzähle ich dir, was Tarzan und Klößchen passiert ist. Stell dir vor, die werden erpresst. Ich habe mich allerdings kurz mal gefragt, woher weiß Gabi das denn schon? Ich stelle mir das so vor, dass Tarzan und Willi nach Ende der Schule ihre Strickleiter reparieren wollten. Zu dem Zeitpunkt muss Gabi ja eigentlich schon auf dem Weg nach Hause gewesen sein. Telefonieren Tarzan und Gabi stündlich miteinander? Die beiden kaufen jetzt also ein und Inge packt ihre Einkäufe in kostenlose Papiertüten. Ich habe mich jetzt nochmal gefragt, wie war das tatsächlich mit Plastiktüten, Papiertüten, Stoffbeuteln bei Supermärkten? Ich weiß, dass man in den 80ern praktisch Plastiktüten überall hinterhergeworfen bekommen hat. Für die Supermärkte war das ja auch Werbung, weil die Plastiktüten eben mit einem großen Logo bedruckt waren. Irgendwann wurde das dann aus ökologischen Gründen eher nicht mehr so gerne gesehen, dass man so viele Plastiktüten verwendet. Und diese wurden dann auch kostenpflichtig. Man musste die also kaufen und hat sie nicht mehr zu seinem Einkauf kostenlos dazugekriegt. Wann tatsächlich Papiertüten aufkamen, weiß ich nicht mehr. Ich habe die bewusst so ungefähr vor 10 Jahren zum ersten Mal wahrgenommen. Und ich meine mich zu erinnern, dass die damals auch schon gekauft werden mussten. Ob es also tatsächlich mal einen Zeitpunkt gab, als man Plastiktüten kaufen musste und Papiertüten noch kostenlos waren, kann ich gar nicht mehr beantworten. Für die Handlung ist es allerdings wichtig, dass Inge hier jetzt Papiertüten wählt.
Denn in einer der Papiertüten ist eine geheimnisvolle Botschaft, ein zusammengefalteter Zettel, auf dem in Großbuchstaben steht an sie. Die Mädchen vermuten, das stammt von einem Häftling und die Tüten seien von einem Tütenkleber aus dem Gefängnis und genau das steht auch in dem Brief drin. Dieser Häftling wendet sich an Unbekannt, wie er schreibt. Er habe vor 3 Jahren zusammen mit einem Komplizen 2 sehr wertvolle Briefmarken aus der Villa eines Millionärs gestohlen, und zwar die beiden Mauritius auf einem Kuvert von 1898 und die sind 400.000 Mark wert. Vom Buch her ist jetzt hier klar, auf einem Kuvert bedeutet wirklich auf einem einzigen Umschlag. Ich habe das im Hörspiel nie verstanden, ob das jetzt 2 Umschläge sind und jeder hatte eine Briefmarke oder, wie gesagt, 2 Briefmarken, die auf einem einzigen Umschlag geklebt sind. Es ist jetzt so, der Häftling muss noch einige Zeit im Gefängnis verweilen, sein Komplize wird aber am 20.06. entlassen. Dummerweise haben sich die beiden Ganoven im Gefängnis aber überworfen und der Briefeschreiber vermutet jetzt, wenn sein Komplize rauskommt, dann wird er ihn übervorteilen, die Marken an sich bringen, verkaufen und er, also der, der noch im Gefängnis bleiben muss, wird davon nichts haben. Das findet er verständlicherweise nicht besonders toll und so will er die Briefmarken lieber irgendjemand anderen geben, Hauptsache nicht seinem Komplizen. Er gibt jetzt eine genaue Beschreibung, wo die Briefmarken zu finden sind. Es gibt nämlich in der Bleibetreustraße in der Landeshauptstadt, also der TKKG-Stadt, die Pension Vabarina. Dort in Zimmer 17 im Bad unter dem Waschbecken gibt es nämlich eine Kachel, auf die er ein X eingeritzt hat. Hinter der Kachel ist ein Hohlraum, dort ist eine kleine Plastiktüte drin und in der befindet sich der Umschlag mit den Briefmarken. Während Gabi diesen Brief vorliest, wird Inge immer aufgeregter und Gabi sagt zum Schluss auch, Inge, das ist toll für euch, denn ihr werdet eine Menge Finderlohn bekommen, 10%, 40.000 Mark. Im Rätsel um die alte Villa hat Tarzan eine Brieftasche mit einem Geldbetrag gefunden und da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, wie der Finderlohn gestaffelt ist. Es werden keine 40.000 Mark werden, aber es wird ein dicker Batzen Geld sein, der die Not der Familie selber lindern wird. Die Klassenfahrt von Inge wird damit durchaus finanziert. Inge aber schüttelt den Kopf und sagt, nee, Gabi, wir werden 400.000 Mark bekommen. Denn der Besitzer dieser Mauritius-Briefmarken, das ist nämlich mein Onkel Hartmut. Der hat nämlich immer damit geprahlt, dass er die hat.
Inge schlussfolgert nun, dass bei Onkel Hartmut vor 3 Jahren eingebrochen worden ist, er es aber niemandem gesagt hat, vielleicht aus Stolz, weil er immer noch als Besitzer dieser wertvollen Briefmarken gelten wollte.
Es formt sich also so langsam der Gedanke bei Inge, irgendwie verkaufen wir die meinem Onkel zurück und dann sind wir reich. Allerdings ist da zuerst ja noch das kleine Problem zu lösen, wie kommen wir an die Briefmarken, aber da weiß Gabi Rat, denn sowas ist natürlich eine Aufgabe für Tarzan.
Diesen beiden Mauritius von 1898 auf einem Kuvert bin ich jetzt recherchemäßig mal ein bisschen auf die Spur gekommen. Und ich glaube, herausgefunden zu haben, auf welches Objekt sich Stefan Wolf hier bezieht. Also da hat er schon gut recherchiert. Aber dazu erstmal ein kleiner Exkurs über Briefmarken. Briefmarken sind immer dann wertvoll, wenn sie besonders selten sind. Das beruht oftmals auf Fehldrucken. Aber bei der blauen Mauritius, dem Inbegriff einer wertvollen Briefmarke, ist es eben kein Fehldruck, sondern es ist einfach eine frühe Briefmarke. Mauritius war insgesamt das 5. Land der Welt, das überhaupt Briefmarken rausgebracht hat. Und allein aufgrund des Alters und der begrenzten Auflage ist die blaue Mauritius und ihre Schwester die rote Mauritius, die fast genauso berühmt ist, einfach so wertvoll. Im Jahr 1847 wurden nämlich die rote Mauritius, ein Penny für lokale Inselpost auf Mauritius, und die blaue Mauritius, 2 Pence für Überseebriefverkehr, zum ersten Mal aufgelegt. Die erste Serie bestand aus jeweils 500 Stück und davon sind heutzutage noch 12 blaue und 15 rote erhalten. Heutzutage sind die reinen Briefmarken aber gar nicht so das teuerste, sondern die Briefmarken gewinnen noch weiterhin an Wert, wenn man praktisch noch eine Geschichte drumherum miterzählt, wenn die Briefmarken also noch auf ihrem Kuvert, auf dem Brief, auf dem sie mal verschickt wurden, vorhanden sind. Und da gibt es einmal den sogenannten Bordeaux-Brief, der wurde also nach Bordeaux geschickt. Und das ist ein Kuvert, das eine blaue und eine rote Mauritius nebeneinander aufgeklebt hat. Der ist gestempelt 1847, also noch im Ausgabejahr. Warum da jemand jetzt eine blaue und eine rote draufgeklebt hat, wenn doch das Überseeporto nur 2 Pence betrug, keine Ahnung. Und dieser sogenannte Bordeaux-Brief wurde zuletzt 1993 versteigert für ungefähr 6 Millionen. Dann gibt es noch den sogenannten Bombay-Brief. Darauf sind 2 rote Mauritius nebeneinander aufgeklebt. Also wenn man von Mauritius nach Bombay, praktisch Übersee, einen Brief verschickt, braucht man natürlich 2 Pence, kann man eine blaue 2-Pence-Marke draufkleben oder eben 2 rote 1 Penny. Dieser Bombay-Brief wurde schon 1850 gestempelt. Allerdings wurde der auf einem indischen Basar im Jahr 1898 wiederentdeckt und damals dann schon als philatelistische Sensation teuer verkauft. Und deshalb gehe ich davon aus, die beiden Mauritius von 1898 auf einem Kuvert, das könnte sich tatsächlich auf diesen besagten Bombay-Brief beziehen. Das heißt, Hartmut A. Selbmann hat diesen Brief in seinem Besitz. Und das ist natürlich für Briefmarkensammler so ein bekanntes Stück, dass man da wirklich genau weiß, wer der Besitzer von sowas ist. Weil irgendeine Briefmarke, das weiß man natürlich nicht, aber so ein besonderes Stück, das ist in der Szene bekannt, wo so ein Stück halt beheimatet ist. Dieser Bombay-Brief ist übrigens nicht ganz so wertvoll wie der Bordeaux-Brief. Der ist zum letzten Mal 2016 versteigert worden für ungefähr 2 Millionen. Das teuerste philatelistische Stück, das jemals versteigert wurde, ist allerdings nochmal was anderes. Das ist nämlich ein sogenanntes Ballcover. Das waren Briefe, die die Frau des Gouverneurs verschickt hat. Da waren Einladungen drin zu einem Kostümball. Und das Besondere daran ist, dass es zwar auch diese roten Mauritius 1-Penny-Marken waren, allerdings hat die Frau des Gouverneurs die schon einen Tag, bevor die Briefmarken offiziell in Umlauf kamen, verschickt. Das heißt, die sind gestempelt einen Tag vor ihrem Ausgabedatum und das macht sie noch mal wertvoller. Und das letzte Ballcover, das 2021 versteigert wurde, hat 8 Millionen gekostet. Das Glück, so einen riesigen Fund zu erwerben, hatte Hartmut A. Selbmann anscheinend noch nicht. Aber selbst der Bombay-Brief, wie gesagt, heutzutage 2 Millionen wert, könnte möglicherweise in den 80ern auch schon 400.000 Mark wert gewesen sein. Mittlerweile wurde Tarzan in diese ganze Briefmarkengeschichte eingeweiht. Und er ist natürlich auch sofort Feuer und Flamme und will diese Briefmarken aus der Pension Wabarina bergen. Der Plan sieht jetzt vor, dass Tarzan und Inge zur Pension Wabarina gehen, versuchen wollen, sich in Zimmer 17 einzumieten und dann im Bad mal zu gucken, ob da wirklich Briefmarken in der Wand eingemauert sind. Tarzan erzählt der Pensionswirtin irgendeine Räuberpistole von wegen, Inge sei seine Cousine, der Bruder sei krank und deshalb kann sie heute Nacht nicht bei ihnen übernachten. Sie bräuchte ein Zimmer, möglichst mit Bad. Und glücklicherweise ist tatsächlich Zimmer 17 frei und Inge kann dort einziehen. Was sie gemacht hätten, wenn Zimmer 17 jetzt schon belegt gewesen wäre, weiß ich nicht, ob sie da einen Plan B hatten.
Laut Buch ist es so, dass die Pensionswirtin zuerst zu dem zweiten Zimmer mit Bad geht, das sie hat. Sie hat insgesamt nur zwei. Und Tarzan denkt schon laut, oder haben wir aber Pech gehabt? Na gut, man kann halt nicht immer Glück haben, haben wir halt mit Zitronen gehandelt. Ich vermute, sie wären dann einfach wieder weggegangen und wären dann am anderen Tag wiedergekommen. Aber sie hatten ja Glück, sie können also in Zimmer 17 gehen und sie mieten es für 2 Tage, kostet insgesamt 40 Mark. Die Pension ist sehr heruntergekommen und auch das Zimmer sieht ziemlich schäbig aus. Insofern ist zu vermuten, dass da auch im Bad nichts Großartiges renoviert worden ist in den letzten 3 Jahren, seit die Briefmarke da eingemauert wurde. Und in der Tat ist es so, Tarzan geht ins Bad und er findet eine Kachel mit einem X. Er klopft noch ein bisschen die Wand ab, das ist geräuschtechnisch sehr gut gemacht und diese Kachel klingt auch hohl. Tarzan hat eine Tasche mit Werkzeug dabei und löst jetzt vorsichtig den Mörtel ab und die Kachel, er muss ja darauf achten, dass nichts kaputt geht. Hinter dieser Kachel ist eine kleine Plastiktüte und darin befindet sich der wahrscheinliche Bombay-Brief. Inge ist in der ganzen Zeit sehr aufgeregt und hibbelig und sitzt eigentlich nur in der Ecke rum. Jetzt kommt der Superkleber wieder zum Einsatz, den Tarzan mitgebracht hat. Er kehrt nämlich den Mörtel zusammen und geht diese Kachel ganz vorsichtig wieder einsetzen, sodass es aussieht, als ob hier gar nichts passiert wäre. Er beseitigt wirklich alle Spuren. Nachdem nun die Briefmarken gefunden sind, legt sich Inges Aufregung. Sie ist total happy und sie fällt im Überschwang der Gefühle Tarzan auch um den Hals und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Ich könnte mir vorstellen, dass das der einzige Kuss ist, den Tarzan in der gesamten TKKG-Serie bekommt, der nicht von Gabi ist. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt mit der Briefmarke? Und Tarzan schlägt vor, er könnte doch als Hehler auftreten. Natürlich muss man die Marke zu Geld machen und der erste Anlaufpunkt ist natürlich der ehemalige Besitzer, also Hartmut, Inges Onkel. Und dem wollen sie die Briefmarke verkaufen, wenn Werner, also Inges Vater, damit einverstanden ist. Natürlich kann Werner die Briefmarken nicht selber verkaufen, denn die Brüder sind ja verfeindet und wahrscheinlich würde Hartmut Werner dann einfach anzeigen. Tarzan muss also den Mittelsmann spielen. Inge ist mit dem Plan einverstanden. Nachdem sie jetzt im Bad nochmal überprüft haben, ob es wirklich keine Spuren gibt, verlassen sie die Pension wieder. Die Wirtin Barbarina wird sich also wundern, warum da für ein paar Stunden oder ein paar Minuten, wie lange das dauert, ist nicht ganz klar, ein Mädchen sich eingemietet hat, dann aber noch nicht mal eine Nacht geblieben ist.
Tarzan bringt Inge jetzt nach Hause, beziehungsweise nicht nach Hause, denn ihren Eltern hat sie erzählt, dass sie bei ihrer Freundin Bärbel übernachten will. Sie konnte ihnen ja schlecht sagen, dass sie sich in der Pension Barbarina einmieten will. Also muss sie dort jetzt auch hin. Tarzan bringt Inge also zum Haus der Zonkers. Bärbel macht ihnen die Tür auf, wirkt allerdings auch ziemlich geknickt, so ähnlich wie Inge heute Nachmittag. Und sie erzählt ihnen, es gab schon wieder einen Vorfall. Nachdem sie die Kakteen ihrer Biologielehrerin gegossen hatte, ist später am Nachmittag deren Schwester in ihrem Haus aufgetaucht. Offensichtlich war nicht ganz klar, ob sie das schafft, denn wenn das schon geplant gewesen wäre, hätte man natürlich nicht Bärbel fragen müssen, die Kakteen zu gießen, dann hätte das ja die Schwester übernehmen können. Aber als diese Schwester im Haus aufgetaucht ist, hat sie bemerkt, dass der Telefonhörer neben dem Telefon lag. Und es stand eine Verbindung zur Zeitansage in Rom. Die erste Reaktion von Inge ist jetzt, oh, da wollte jemand der Dettel eins auswischen. Aber Tarzan hat sofort eine Ecke weitergedacht und sagt, nee, ich glaube, dieser Anschlag gilt Bärbel. Denn was jetzt jeder denken muss, ist, dass Bärbel die Letzte war, die im Haus war. Sie hatte vorher Stress mit Frau Dettel. Und das war jetzt ein Racheakt und sie wollte ihrer Biologielehrerin so richtig eins reinwürgen, dass die mal richtig Kohle blechen muss, weil die Zeitansage in Rom anzurufen, also ein Ferngespräch nach Rom und das über mehrere Stunden oder sogar Tage, denn eigentlich wäre ja das Nächste, was passiert wäre, dass Bärbel eine Woche später die Kakteen wieder gießen sollte. Und das wäre dann der nächste Zeitpunkt gewesen, an dem das eigentlich hätte auffallen können. Das würde Bärbel jetzt schwer in die Bredouille bringen, zumal sogar ihre Eltern ihr nicht glauben, dass sie damit nichts zu tun hat, weil sie sie vor kurzem angelogen hat wegen einer schlechten Zensur in Englisch. Heute Abend, es ist ja schon relativ spät, kann Tarzan in dieser Angelegenheit aber auch nichts mehr ausrichten. Er verabschiedet sich. Auf dem Weg nach draußen begegnet er aber noch Herrn Zonka und versichert auch diesem wieder, also dieser Telefonanschlag, dieser Anruf in Rom, das ist Bärbel überhaupt nicht zuzutrauen. Ich habe da eher einen anderen Verdacht, dem werde ich auch nachgehen. Die TKKG-Bande wird sich schon drum kümmern, rauszufinden, wer das wirklich war.
ewig lange mit Rom telefonieren ist mit Sicherheit super teuer gewesen. Ich weiß nicht, wie es damals in den 80ern war, da habe ich selbst nicht so viel telefoniert. Ich kann nur sagen, Mitte der 90er, als das Internet in Deutschland groß aufkam und ich noch mit Modem ins Internet mich eingewählt habe, da war es so, dass es von Anbieterseite her geregelt war, dass nach 24 Stunden die Verbindung sofort getrennt wurde. Wahrscheinlich aus Kostengründen, zumindest als Kostenkontrolle für mich. Aber selbst einen Tag mit der Zeitansage in Rom telefonieren, hätte Fräulein Dettel, wie es im Hörspiel stand, wahrscheinlich an den Rand des Bankrotts getrieben. Zeitansage in Rom, ob es die noch gibt, weiß ich persönlich jetzt nicht, aber es gibt noch die Zeitansage in Deutschland, die habe ich nämlich letzte Woche selber angerufen. Bis Mitte der 80er war das eine sehr häufig genutzte, ich glaube sogar die häufig genutzte Nummer in Deutschland überhaupt, meist in dem Bereich, wenn gerade die Zeit umgestellt wurde, also Sommer auf Winterzeit oder Winter auf Sommerzeit. Ursprünglich war die Zeitansage sogar händig, dass also wirklich Personen am Telefon saßen und einem die genaue Zeit angesagt haben. Heutzutage, wo jeder ein Handy hat, ist das natürlich nicht mehr unbedingt notwendig. Man kann ja auch im Internet zum Beispiel auf Zeitseiten gehen und sich dort die Zeit anzeigen lassen. Mein persönlicher Favorit für Zeit ist aber das Funksignal von der PDB aus Braunschweig, also der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die sogar gesetzlich den Auftrag hat, die Zeit in Deutschland zu regeln. Sein Langwellensignal geht also so ziemlich durch alle Betonmauern durch, wird auch von Wolkenkratzern nicht aufgehalten. Und der Riesenvorteil da ist, man weiß ja genau, wo das Signal losgesendet wird, man kennt die Lichtgeschwindigkeit in der Luft und man weiß, wo man selbst ist, beispielsweise auch über Handy und GPS-Ortung. Dann kann man, wenn das Signal ankommt, exakt die Zeit ausrechnen, wenn man einfach die Laufzeit berücksichtigt. Und das geht im Internet ja nicht, weil ich keine Ahnung habe, wo meine Datenpakete herkommen. Tarzan fährt jetzt aber nicht sofort ins Internat zurück. Es ist eh schon spät, da kommt es jetzt auf die halbe Nacht, die noch da ist, auch nicht an. Er fährt zuerst zur Mädchenschule und schaut hinter den Briefkasten, in dem er und Klößchen das Lösegeld für die Strickleine hinterlegt haben. Der Briefumschlag ist weg. Vielleicht schnappt also demnächst die Falle mit dem Superkleber auf dem Dachboden zu. Dann macht er noch einen Abstecher zum Haus der Dettel und möchte mit der Schwester reden. Er verwendet sich für Bärbel und erwirkt die Erlaubnis, dass er am nächsten Tag wiederkommen darf, um Spuren im Garten oder im Haus zu suchen. Er glaubt nämlich, irgendjemand anders wäre in das Haus eingedrungen, auch wenn es, wie die Schwester sagt, keine Einbruchsspuren zu geben scheint. Währenddessen spricht Bärbel mit ihren Eltern und sie kann sie überzeugen, dass sie diesen gemeinen Anruf nach Rom nicht durchgeführt hat. Dann klingelt plötzlich das Telefon und am anderen Ende ist ein Erpresser. Er teilt mit, Bärbel sei wirklich unschuldig, er selbst habe diesen Anruf bei der Zeitansage in Rom gemacht und das könne er auch beweisen. Er hat nämlich einen Hinweis am Tatort angebracht und wenn Zonga 10.000 Mark zahlt, dann würde ihm mitgeteilt werden, wo dieser Hinweis ist und dann könnte er den guten Ruf seiner Tochter reinwaschen. Zonga möchte zuerst aber nicht auf die Erpressung eingehen, er droht mit der Polizei. Das lässt den Erpresser aber völlig kalt. Im Buch ist es sehr detailliert beschrieben, da sagt er, Zonga könnte diesen Anruf durchaus auch aufzeichnen und der Polizei übergeben, das würde überhaupt nichts beweisen. Denn wenn die eigene Tochter so unter Verdacht gerät, dann hätte Zonga diesen Erpresseranruf hier jetzt ja auch in Auftrag geben können. Nach Ende des Erpresseranrufes ist Bärbels Vater aber sehr geknickt, weil er seiner eigenen Tochter nicht geglaubt hat.
Am nächsten Tag, es ist übrigens erst Tag 2 der Handlung, also hier passiert wirklich ziemlich viel in dichter Reihenfolge. Am nächsten Tag fällt also jetzt eine ganze Kompanie bei dem Haus von Frau Dettel ein. TKKG, Bärbel und Inge wollen nach Einbruchsspuren suchen. Tarzan verteilt die Aufgaben. Alle sollen sich zerstreuen und im Vorgarten bzw. rund um das Haus nach Fußspuren oder Zigarettenresten oder Kaugummipapier oder was man so alles finden kann, suchen. Hier wird Karl zum ersten Mal in dem Hörspiel namentlich erwähnt. Eine Sprechrolle kriegt er aber auch erst später. Derweil versetzt sich Tarzan in die Rolle des Einbrechers und überlegt, wo er denn in das Haus eingedrungen wäre. Dachfenster? Nee, viel zu kompliziert. Die Türen haben Sicherheitsschlösser? Nee, dann muss man also durch die Fenster gehen. Die sind auch alle zu, aber Moment mal, da ist doch irgendwas komisch. Und dann fällt ihm auf, dass ein Fenster sich von allen anderen unterscheidet. Es ist nämlich viel sauberer. Also entwickelt er flugs eine Theorie. Die Einbrecher haben die Scheibe eingeworfen, das Fenster komplett zerstört, sind eingebrochen, haben die Zeitansage in Rom angerufen und danach haben sie einfach eine neue Scheibe eingesetzt. Sie haben sich dabei sehr viel Mühe gegeben. Sie haben nämlich den Kit mit der richtigen Farbe bemalt und sogar mit Staub bestreut. Ich finde, sie müssen sich auch innen relativ viel Mühe gegeben haben, um die ganzen Scherben aufzukehren, sodass wirklich keine Spuren bleiben. Ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, mir ist letzte Woche in der Küche ein Glas runtergefallen und gefühlt hat es noch 3 Tage später geknirscht, egal wie viel ich gekehrt und geputzt habe. Das scheint hier im Haus von Frau Dettel nicht der Fall zu sein, also sämtliche Splitter wurden sorgfältigst entfernt. Bei genauerer Untersuchung dieses Fensters, das so besonders sauber aussieht, stellt Tarzan fest, ja, es muss genau so gewesen sein, der Kit ist nämlich noch ganz frisch. Diese Scheibe wurde vor kurzem erst eingesetzt. Und jetzt wird die Polizei verständigt, die Spurensicherung muss kommen und diese Scheibe auf Fingerabdrücke untersuchen.
Wenig später kommt also Kommissar Glockner mit ein paar Kollegen und jetzt erfährt er das erste Mal von diesem Anruf bei der Zeitansage in Rom. Kommissar Glockner kennt Tarzan und er hat bemerkt, Tarzan hat wahrscheinlich ein paar Verdächtige und Tarzan teilt ihm jetzt mit, er glaubt, es sei Ehrlich und Paulsen gewesen. Tarzan weist dann Kommissar Glockner noch darauf hin, er habe eine leichte Unebenheit in dem Kit des neu angesetzten Fensters festgestellt. Ob denn da nicht vielleicht irgendwie ein Hinweis sein könnte? Der Erpresser hat ja Zonker gegenüber explizit davon gesprochen, dass am Tatort ein Hinweis versteckt sei. Vielleicht ist was im Kit. Einer von Glockners Kollegen öffnet also den Kit irgendwie vorsichtig und er findet ein Papierröllchen. Eine Person teilt mit, sie habe diesen Weg gewählt, habe die Zeitansage in Rom angerufen, Bärbel Zonker sei unschuldig gewesen und unterschrieben ist der Brief mit XY. Tarzan und Klößchen reicht nun diese Unterschrift XY aus, um einen Zusammenhang zwischen dem Anruf und ihrer Strickleiter-Erpressung zu konstruieren. Gabi, von der wir ja schon aus anderen Folgen wissen, dass sie eine gute Beobachterin ist, hat derweil Ottmar Paulsen und Toni Ehrlich gesehen. Tarzan rennt zu den beiden hin, es kommt zu einem Handgemenge, einer ist so groggy, dass er alles zugibt. Die beiden haben wirklich die Strickleiter gestohlen, hatten aber nie vor, sie zurückzugeben, die liegt mittlerweile auf dem Müll. Auch haben sie den Anruf bei der Zeitansage gemacht und auch den Erpresseranruf bei Zonka. Allerdings hätten sie nie vorgehabt, dieses Geld wirklich zu nehmen. Das sei alles nur ein Scherz gewesen. Das glaubt ihnen natürlich niemand. Willi ist aber sehr sauer, denn nachdem er erfahren hat, dass die Strickleiter auf dem Müll gelandet ist, holt er aus und tritt Ottmar vors Schienbein.
Wie die nächste Szene zeitlich einzuordnen ist, ist nicht ganz klar, ob jetzt schon ein paar Tage vergangen sind oder ob das alles noch am selben Tag passiert. Tarzan hat sich mittlerweile nämlich mit Werner Selbmann, Inges Vater, geeinigt, wie der Briefmarkendeal weiter vonstatten gehen soll. Werner hat offensichtlich eingewilligt, dass Tarzan den Strohmann bzw. den Hehler machen soll und mit seinem Bruder Kontakt aufnehmen soll. Tarzan ruft also bei Hartmut Selbmann an. Das ist wieder eine ausufernde Wählszene. Und mit der Methode, die wir ja schon bei unserem Podcast über X7 antwortet nicht beschrieben haben, hat Marc auch hier wieder die Nummer rausgefunden. Hartmut Selbmann hat die Telefonnummer 7606. Tarzan kommt mit seinem Anliegen allerdings nicht weiter, denn Hartmut Selbmann ist gar nicht zu sprechen. Er kriegt nur den Butler an die Strippe und der teilt ihm mit, dass der Hausherr bis Freitag verreist sei und eben nicht zu sprechen. Tarzan legt also unverrichteter Dinge wieder auf und sagt, jetzt hat TKKG einfach mal ein paar Tage Pause.
In der nächsten Szene ist nun der 20.06. Und wir wissen ja von dem Briefeschreiber, dass das der Tag ist, an dem der zweite Briefmarkendieb aus dem Gefängnis entlassen wird, ein Mann namens Edwin Funke. Sein erster Weg führt ihn natürlich in die Pension Barbarina. Dort muss er aber zu seinem Schrecken feststellen, die Briefmarken sind weg. Von der Pensionswirtin erfährt er den Namen des letzten Gastes, Inge Selbmann. Vom Buch her wird klar, warum er sich nur für den Namen des letzten Gastes interessiert, denn natürlich hat Edwin Funke auch die Kachel unter dem Waschbecken gelöst und hat dabei den Superkleber gefunden und hat festgestellt, der ist noch gar nicht richtig ausgehärtet. Da hat also nicht jemand vor Jahren die Kachel gelöst. Außerdem wird wahrscheinlich auch die Pensionswirtin ihm erzählt haben, dass das Mädchen, das das Zimmer gemietet hat, gar nicht so lange da geblieben ist. Insofern ist für Edwin Funke klar, die Briefmarken sind höchstwahrscheinlich bei Inge Selbmann. Und den Namen Selbmann, den muss er ja auch kennen, so hieß ja schließlich auch der Besitzer der Villa, in dem er vor 3 Jahren die Marken gestohlen hat. Er baut jetzt flugs einen neuen Plan zusammen. Er ruft nämlich seinen alten Freund Fritz Paulsen an. Das ist der Vater des Strickleiterdiebes Ottmar Paulsen. Die Stimme von Edwin Funke erinnert mich mittlerweile immer an den Fensterbohrer aus der TKKG-Folge Hilfe Gabi in Gefahr. Beziehungsweise eigentlich ist es umgekehrt. Der Fensterbohrer ist total creepy und psychopathisch und das hat sich mittlerweile jetzt rückübertragen auf diese Folge. Ich finde auch Edwin Funke gehört sich total creepy an und das passt ja dann auch gut zu einem rücksichtslosen Entführer, der später einfach ein Mädchen entführt, weil er Briefmarken haben will.
Da muss ich dir recht geben, ich muss auch immer an den Fensterbohrer denken, obwohl das gar nicht derselbe Synchronsprecher ist. Edwin Funke wird gesprochen von Hubert Mittendorf, den man unter anderem auch aus den drei Fragezeichen der Doppelgänger kennt. Das ist der Portier in diesem komischen Motel, in dem Ian Carew untergeschlüpft ist. Während der Fensterbohrer ja von Gerlach Fiedler gesprochen wird. Und den kennen wir zum Beispiel als Mr. Claudius aus den drei Fragezeichen und dem Superpapagei. Trotzdem finde ich, dass beide eine ähnliche Reibeisenstimme haben. Und ich hätte jetzt auch, wenn mich einer gefragt hätte, gesagt, ja, dieser Edwin Funke und der Fensterbohrer, das ist dieselbe Stimme.
Edwin spricht also nur mit seinem Kumpel Fritz und teilt ihm seinen Plan mit. Er möchte Inge Selbmann entführen und von ihren Eltern dann die Briefmarken zurückerpressen. Fritz ist im ersten Moment ein bisschen geschockt, aber dann willigt er ein. Er soll nämlich 50.000 Mark bekommen und die kann er jetzt gerade gut für einen Anwalt gebrauchen. Sein Sohn ist ja in Schwierigkeiten.
Der 20. Juni, an dem Edwin Funke aus dem Knast entlassen wurde, scheint jetzt just jener Freitag zu sein, an dem Hartmut A. Selbmann eigentlich von seiner Reise zurückkehren soll. Tarzan ruft nochmal bei ihm an, aber der Butler sagt, nö, der ist noch nicht zurück. Eigentlich hätte er sich langsam schon mal melden können. Der Butler macht sich langsam Sorgen und lässt auch noch verlauten, Hartmut hätte sich die letzte Woche in seinem Wochenendhaus am Trimisee aufgehalten. Offenbar gibt der Tarzan auch noch die Adresse, denn TKKG machen sich jetzt auf den Weg und radeln an den Trimisee. Das Haus sieht von außen verlassen aus, Fenster und Türen sind geschlossen, allerdings steht in der nicht abgeschlossenen Garage noch ein Auto. TKKG gehen also ums Haus rum, um zu sehen, ob sie vielleicht doch noch irgendwo was tut, und sie hören plötzlich gedämpfte Hilferufe. Um dem nachzugehen, schlägt Tarzan kurzerhand eine Scheibe ein. TKKG dringen in das Haus ein und hier hat Karl nach 30 Minuten Hörspiel seinen ersten Sprecheinsatz. Das ist jetzt also schon die zweite Scheibe, die in diesem Hörspiel zu Bruch geht. Das wird ein Fest für die Glaser. Das erinnert mich jetzt wiederum an die Drei-Fragezeichen-Folge Automarder. Die Kinder gehen also den Hilferufen nach, wundern sich einmal kurz, hä, da ist einer im Schrank eingesperrt? Ach nee, das ist gar kein Schrank, das ist ein Klappbett. Marc, du hattest doch früher als Kind in deinem Kinderzimmer auch ein Klappbett. Kanntest du diese Folge hier und hattest du seither irgendwie Angst, in deinem Klappbett zu schlafen?
Glücklicherweise nicht, denn mein Klappbett hatte ich, als ich deutlich unter 10 Jahre alt war, in meinem ersten Kinderzimmer. Ich glaube, in dem Alter habe ich von TKKG noch gar nichts gewusst und mit Sicherheit keine Bücher gelesen. Und ich glaube, selbst wenn ich es gewusst hätte, ich weiß nicht, ob ich damals schon so schlau gewesen wäre, da jetzt irgendwie eine Verbindung zu ziehen. Das könnte mir auch passieren, denn schließlich war es hier ein erwachsener Mann, der eingesperrt war. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wie ich in meinem Klappbett geschlafen habe, ob ich mit dem Kopf im Schrankteil war oder mit den Füßen im Schrankteil. Das Klappbett war auch nicht so wie hier im Hörspiel oder im Buch mit einem total starken Springfedermechanismus. Natürlich hatten wir eine Feder, aber gefühlt war das ewig schwer, das Bett wieder nach oben zu drücken. Und ich glaube, man musste es oben dann sogar festknoten mit einer Schnur, damit es nicht einfach runterfällt. Insofern, dass man da eingesperrt wird, so wie bei Hartmut, der im Buch jetzt auch noch sagt, dass der Springfedermechanismus defekt sei oder irgendwas gebrochen sei, das glaube ich, hätte bei mir glücklicherweise gar nicht passieren können. Ich muss allerdings sagen, heutzutage hätte ich durchaus Bedenken, mich in so ein Bett zu legen. Ich glaube, das würde ich nur machen, wenn man die Füße wirklich im Boden irgendwie fest verschrauben könnte. Im Buch ist die Szene auch sehr ausführlich geschrieben. Da ist nämlich Hartmut über anderthalb Tage in diesem Bett gefangen. Und so wie es dargestellt ist, liegt er auch die meiste Zeit mit dem Kopf nach unten und ist die Hälfte der Zeit ohnmächtig. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, in so einem Bett eingesperrt zu sein. Ob man sich da umdrehen kann. Immerhin hat man auf der einen Seite ja eine Wand, auf der anderen Seite aber eine weiche Matratze. Vielleicht geht das auch nicht. Vielleicht drückt der Mechanismus auch so stark auf Hartmut, dass er sich wirklich nicht rühren kann. In einem ersten Anflug hätte ich jetzt gesagt, Tarzan, falls ihm das passiert wäre, hätte sich bestimmt umgedreht und sich dann mit dem Rücken an der Wand abgestützt, die Beine gegen das Bett und wäre dann wie in einem engen Schacht nach oben gerobbt. Und vielleicht hätte er es dann sogar geschafft, von oben das Bett von innen aufzudrücken. Im Hörspiel bzw. im Buch ist es so, dass das die TKKG-Bande mit vereinter Kraft das Bett erst runterziehen können. Das scheint also was wirklich sehr kaputt gewesen zu sein.
Hartmut ist jedenfalls, nachdem er diese 36 Stunden im Bett gefangen war, sehr erschöpft und den Kindern unendlich dankbar, weil er sie für seine Lebensretter hält. Er konnte sich, wie gesagt, aus eigener Kraft da nicht befreien und sah schon sein letztes Stündlein geschlagen. Kai darf jetzt hier auch seine allererste Amtshandlung in diesem Hörspiel durchführen. Er holt für Hartmut nämlich ein Glas Wasser. Nachdem der zuerst das Wasser und danach für seine Nerven auch noch einen doppelten Cognac gekippt hat, bietet er den Kindern jetzt an, ihr seid meine Lebensretter, ich bin sehr reich, ich kann euch ein Geschenk machen, wünscht euch was, es darf auch sehr teuer sein. Und Tarzan wirft dann jetzt einfach mal so in den Raum, ja, ich hätte dann gern 400.000 Mark. Ja, aber nicht einfach so oder als Geschenk, sondern halt als Bezahlung für einen Gegenwert. Ich habe da so ein paar Briefmarken, die ihnen mal gestohlen wurden. Aber Hartmut tut das ab und sagt, ach so, die Briefmarken, die vor 3 Jahren hier gestohlen wurden, diese wertvollen Briefmarken, die besitze ich noch. Damals wurden hier nur Repliken gestohlen. Wobei ich mir jetzt wieder denke, Repliken, Mehrzahl, wenn ich davon ausgehe, dass es sich hier um den Bombay-Brief handelt oder zumindest um die beiden Mauritius von 1898 auf einem Kuvert, dann geht es ja wohl darum, dass auch dieses Kuvert wichtig ist. Man müsste also sowohl das Kuvert als auch die beiden Briefmarken replizieren und eigentlich ist es dann ja nur ein Stück, also eine Replik. So oder so, Tarzans schöner Plan scheint also in sich zusammenzufallen. Tarzan soll sich was anderes wünschen, aber naja, das ist halt jetzt ziemlich dumm gelaufen für die Familie von Werner Selbmann.
Danach haben sich alle bei Inges Eltern versammelt und die ganze Familie Selbmann ist natürlich todtraurig. Plötzlich klingelt das Telefon, Bärbels Vater ist am anderen Ende und er fragt, ob seine Tochter Bärbel noch da sei. Wir müssen also aus der gesamten Szene schließen, dass Bärbel wohl am Nachmittag Inge besucht hat. Frau Zonka verneint das aber, Bärbel sei schon lange weg. Und jetzt ist Herrn Zonka klar, dann hat der Erpresser die Wahrheit gesprochen, denn er wurde gerade angerufen, jemand hat gesagt, man habe seine Tochter entführt. Tarzan hört das Gespräch mit und Herr Zonka erklärt ganz genau, was der Erpresser gesagt hat. Das wäre nämlich sehr seltsam gewesen. Der Erpresser habe sich nämlich versprochen. Er hat zuerst gesagt, wir haben Ihre Tochter Bärbel entführt, zahlen Sie 500.000 Mark. Jetzt schaltet Tarzan und kann alles blitzschnell zusammenbringen. Denn es ist ja der 20.06., der Tag, an dem der Briefmarkendieb entlassen wird. Außerdem erfährt man hier, dass Inge und Bärbel sich sehr ähnlich sehen. Und natürlich wird der Briefmarkendieb in der Pension Barbarina erfahren haben, wer der letzte Gast war. Und er wird natürlich auch vorher festgestellt haben, die Briefmarken sind weg. Also ist für Tarzan klar, der Ganove will irgendwie an die Briefmarken kommen. Und der beste Weg ist natürlich, Inge zu entführen. Er findet also die Adresse von Inge raus und wartet vor ihrem Haus. Und weil Bärbel am Nachmittag zu Besuch war und das Haus verlassen hat und Inge ja total ähnlich aussieht und Edwin Funke vielleicht von der Barbarina eine Beschreibung von Bärbel bzw. Inge bekommen hat, hat er sie entführt, weil er dachte, das ist Inge Selbmann, die hat die Briefmarken bzw. ihre Eltern. Und als sie dann gemerkt haben, sie haben das Kind reicher Eltern, haben sie die Lösegeldsumme auf 500.000 hochgeschraubt. Tarzan bietet dann Herrn Zonka noch an, er möchte den Geldboten machen, denn wenn der Erpresser erfährt, der Geldbote sei ein Jugendlicher, dann würde der keine Gefahr wittern. Ich finde, hier haben die Verbrecher jetzt mit der Verwechslung sogar einen Glücksgriff gemacht, denn wenn sie die Briefmarken erpresst hätten, hätten sie die ja noch müssen zu Geld machen und ob sie wirklich 400.000 bekommen hätten, das ist noch fraglich. Jetzt bekommen sie aber direkt Bargeld und können sofort untertauchen.
Jetzt kommt noch eine Zusammenfassung vom Erzähler. Hartmut Selbmann ist nämlich hier doch etwas mulmig geworden. Er ist sich jetzt gerade nicht mehr so wirklich hundertprozentig sicher, dass ihm tatsächlich die Repliken gestohlen wurden. Er kontaktiert einen Briefmarkensachverständigen und der sagt, nee, das, was Sie hier haben, sind wirklich die Repliken, die Originale sind gestohlen worden. Aus dem Buch kommt dann auch noch raus, dass Hartmut eine etwas eigenwillige Sicherheitsagenda verfolgt. Er hat nämlich einen Tresor, der allerdings nicht besonders sicher ist, also leicht zu knacken. Dort hat er ein bisschen Bargeld drin und in der Regel seine Repliken von seinen Briefmarken. während die Originale eigentlich offen rumliegen bzw. irgendwo im Bücherregal in Büchern verstaut sind. Damit möchte er eventuelle Einbrecher in die Irre führen, dass die eben möglichst die Repliken aus dem Tresor mitnehmen. Sein Butler hat da allerdings was verwechselt und aus Versehen doch die echten Marken in den Tresor gelegt, sodass die jetzt blöderweise vor 3 Jahren doch gestohlen wurden, was Hartmut leider erst heute klar geworden ist. Währenddessen hat Herr Zonka das Lösegeld organisiert und Tarzan macht sich jetzt also auf den Weg zur Lösegeldübergabe. Der Erzähler sagt, er trägt in der Hand eine Tasche mit mehr als 100.000 Mark. Da fragt sich jetzt der aufmerksame Hörer natürlich, die Lösegeldforderung war 500.000. Über 100.000 Mark, natürlich sind 500.000 auch über 100.000 Mark, aber es klingt doch so, als ob das jetzt irgendwie weniger als die 500.000 wäre. Ich kann mir vorstellen, wir haben ja Freitag, die Banken haben wahrscheinlich schon geschlossen. Herr Zonka hat wahrscheinlich alles Bargeld, was er irgendwie auftreiben konnte, zusammengekratzt und sich mit dem Erpresser geeinigt, dass das jetzt eine Anzahlung ist und dass er seine Tochter nicht bis Montag, bis die Banken wieder aufmachen, im Verlies schmoren lassen will, sondern dass diese Anzahlung schon reicht, um sie freizukriegen. Die Lösegeldübergabe soll auf einem verlassenen Fabrikgelände passieren und dort tritt Edwin Funke jetzt Tarzan entgegen. Es gibt ein kleines Geplänkel und dann wird Tarzan gleich handgreiflich, legt die Verbrecher beide aufs Kreuz, denn Fritz Paulsen scheint sich da auch irgendwie rumzutreiben. Einer von beiden ist auch gleich K.O., sodass er gar nichts mehr sagen kann und der andere wird unter Aua, mein Arm, gezwungen, Tarzan zu Bärbels Versteck zu führen und die wird natürlich jetzt sofort befreit. In der Ferne hört man dann auch noch sich nähernde Polizeisirenen, sodass davon auszugehen ist, dass die beiden Verbrecher jetzt ziemlich bald in Gewahrsam sind. Edwin Funke hat also nicht mal 24 Stunden in Freiheit verbracht.
In der letzten Szene sind wir am Folgetag. Tarzan ist bei Hartmut, der hat ihn nämlich zu sich gebeten. Er möchte nämlich die Repliken wiederhaben. Aber Tarzan schaltet auch hier sehr schnell und ihm ist klar, das sind die echten Briefmarken, die er aus der Pension gerettet hat. Hartmut ist hier jetzt sehr reumütig. Er gibt zu, er hat damals Unrecht getan. Hartmut hat sein Testament vor Jahren schon geändert und Werner als Alleinerben eingesetzt. Aber Tarzan kann ihn dann so ein bisschen überzeugen, dass es doch viel besser wäre, wenn auch jetzt Werner schon was von dem Geld hätte und nicht erst Inge. Und so kommt es dann auch. Tarzans Wunsch erfüllt sich, denn Hartmut A. teilte seinen Besitz mit Werner A. Wir erhalten hier jetzt auch noch ein schönes Wrap-up über die Verbrecher, was, wie ich glaube, sehr selten ist. Ottmar und Toni erhalten empfindliche Jugendstrafen und sie verlassen auch, was wir vom Buch her wissen, das Internat. Glaube ich, eine der wenigen Schülern, von denen wir wirklich explizit wissen, dass sie die Klasse verlassen. Und Fritz und Edwin kommen für viele Jahre in den Knast und wie der Erzähler sagt, sie verdienen auch nichts anderes. Und damit endet die Geschichte diesmal ohne einen Abschlusslacher. Dann kommen wir nun zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Hier ist es eine Tarzan-One-Man-Show. Er macht mehr oder weniger alles. Bei der ganzen Briefmarkenaktion in der Pension ist er alleine verantwortlich. Er findet auch den Weg, den XY ins Haus der Dettel gegangen sind und managt auch die ganze Spurensuche dort. Er hat die Idee mit dem Superkleber. Und auch schlussendlich erkennt er, dass eigentlich Inge das Entführungsopfer hätte werden sollen. Gabi entdeckt mit Inge zusammen den Brief des Häftlings. Willi darf zumindest böse sein. Was ich mich hier aber insbesondere gefragt habe, ist, wo ist denn eigentlich Karl die ganze Folge über? Wir haben ja schon gesagt, dass sein erster Sprecheinsatz knapp eine halbe Stunde nach Beginn des Hörspiels erst stattfindet. So spät kann ich mich nicht erinnern, jemals Karl in einer früheren Folge gehört zu haben. Ich dachte zuerst, vielleicht war ja Niki Nowotny, der Synchronsprecher, krank. Vielleicht war auch das Skript von Beginn an schon so für das Hörspiel angelegt, dass Karl halt keine Rolle hat, weil man alles, was er im Buch macht, gut rauskürzen kann. Aber wenn ich das Buchrevue passieren lasse, das, was mir so in Erinnerung geblieben ist, auch da macht Karl nicht viel mehr. Er ist zwar bei der Spurensuche im Dettelschen Grundstück wirklich dabei, aber er wird auch nur erwähnt, er darf auch dort nichts sagen. Und es gibt im Buch ein ganz charakteristisches Bild, eine Zeichnung. Wahrscheinlich ist es völliger Zufall, aber es passt zu dem Hörspiel und zu dem Buch. Als das Papierröllchen im Kitt der Fensterscheibe gefunden wird, stehen alle um das Röllchen und um die Scheibe herum. Nur Karl, der steht 2 Meter entfernt auf der anderen Seite des Buches. Er hat da im Buch aber noch ein kleines bisschen mehr zu tun. Er ist nämlich der Geldgeber. Die Entscheidung, in die Pension zu gehen und Inge dort einzuquartieren, fällt nämlich, als alle bei Karl zu Besuch sind. Und weil fast niemand Geld dabei hat, muss gesammelt werden. Bärbel hat noch 20 Mark und Karl stiftet 50 Mark. Das heißt, er trägt den größten Teil der Kosten, die die zwei Nächte bei der Barbarina kosten würden. Im Hörspiel ist es so, dass man sich sogar an Karls Aktionen erinnern kann. Er klettert durch ein Fenster und erreicht ein Glas Wasser. Das war's leider aber auch schon. Und man muss auch noch sagen, das Wasserreichen macht im Buch auch noch Tarzan. Das heißt, Francis hat hier Karl eine etwas aktivere Rolle gegeben, als es eigentlich das Buch hergibt. Denn es ist auch klar, eine TKKG-Folge ohne eins der vier Mitglieder, das geht natürlich überhaupt nicht. Ich dachte, das wäre die einzige Folge, bei der Karl so spät erst auftaucht. Da habe ich mich aber geirrt. Denn nur ein paar Folgen später, beim Geheimnis der chinesischen Vase, ist es genauso. Da dauert es auch knapp eine halbe Stunde, bis Karl das erste Mal einen Sprecheinsatz hat. Aber danach ist er viel, viel aktiver wie in dieser Folge hier. Glücklicherweise geht es aber auch in die andere Richtung. Das Geschenk des Bösen ist nun eine Folge, bei der Karl extrem viel zu sagen hat und auch extrem viel tut, auch mehr tut, als er im Buch veranstalten darf. Das heißt, man könnte hier gut die Doppelgängerin und dann das Geschenk des Bösen back-to-back hören und hätte wahrscheinlich eine normale Menge an Karl gehört.
Welche Verbrechen wurden begangen? Da kommt in dieser Folge schon einiges zusammen. Ich starte mal bei Edwin Funke. Da ist zunächst mal der Einbruchdiebstahl, der ja schon in der Vergangenheit liegt und weswegen er wahrscheinlich auch gerade schon im Knast gesessen hat. Dann aber aktuell in dieser Folge Kidnapping von Bärbel und daraus folgend Erpressung. Bei beidem macht auch Fritz Paulsen mit. Dann haben wir Ottmar und Toni. Bei denen stehen auf der Liste Diebstahl, die Strickleiter, Einbruch bei der Dettel. Wie ich jetzt diesen Telefonanruf bei der Zeitansage in Rom werten soll, weiß ich nicht, ob das auch Diebstahl ist, weil das ja eigentlich das Geld der Dettel kostet. Und bei beiden dann auch noch doppelte Erpressung, nämlich einmal über die Strickleiter und einmal über diesen Telefonanruf. Was damals in den 80ern wahrscheinlich noch nicht strafbar war, heute aber durchaus darunter fallen würde, finde ich, ist ein Datenschutzverstoß von der Pensionswirtin Barbarina. Die darf die Daten ihrer Gäste wahrscheinlich nicht einfach mal so an jeden rausgeben. Wenn sie das nicht gemacht hätte, hätte Edwin Funke halt dumm dagestanden und nicht gewusst, wen er denn eigentlich entführen soll.
Wenn jetzt Edwin Funke genauso creepy in echt ist und vielleicht ein 2-Meter-Riese, wie seine Stimme bei mir creepy rüberkommt, dann würde ich anstelle der Barbarina aber auch lieber die Daten rausgeben, als Gefahr zu laufen, dass mir Edwin vielleicht eine runterhaut. Da wäre mir der Datenschutz dann auch ziemlich egal.
Bei Hartmut Selbmann bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Also irgendwie ist dieses Vorenthalten des Erbes von seinem Bruder fragwürdig. Wie genau das gelaufen ist, kann ich eben nicht sagen. Ob diese Testamentsänderung des Vaters nur mündlich stattgefunden hat, dann wäre es vielleicht Falschaussage, wenn Hartmut das bestreitet. Wenn es da schon was Schriftliches gegeben hat und Hartmut das Testament hat verschwinden lassen, keine Ahnung, Diebstahl oder Erbschleicherei oder wie auch immer. Aber auch auf Seiten der eigentlich Guten steht hier einiges zu Buche. Ich wäre da mal bei Tarzan, da würde ich sagen Sachbeschädigung, wenn er diese komische Kachel bei der Pension Barbarina entfernt. Gut, nicht wirklich beschädigt, aber trotzdem, man kann nicht einfach in einem Badezimmer irgendwelche Kacheln von der Wand lösen. Und dass er diese Briefmarken, von denen er genau weiß, dass sie ihm nicht gehören, behält und dann auch noch weiterverkaufen will, das ist Diebstahl und Hehlerei. Und dass Werner Selbmann damit auch noch einverstanden ist, dass er Tarzan da als Mittelsmann einschaltet, das ist auch von Werner Selbmann Anstiftung zur Hehlerei. Außerdem kommt dann noch dazu, dass Klößchen Ottmar ja vors Schienbein tritt. Da könnte Ottmar, wenn es doof läuft, Klößchen auch noch wegen Körperverletzung anzeigen.
Zu den offenen Fragen. Ich habe mich gefragt, wer zahlt denn jetzt eigentlich die Rechnung des Anrufs bei der Zeitansage in Rom und erhalten TKKG eigentlich ihre 100 Mark Lösegeld zurück? Bei letzterem habe ich im Buch jetzt beim Durchblättern nichts explizit Erwähntes gefunden. Es sieht also so aus, als ob sie das als Ermittlungsausgaben abschreiben müssten. Bei der Rechnung könnte ich mir vorstellen, dass sich wahrscheinlich die Eltern von Ottmar und Toni da irgendwie drum streiten, wer jetzt wie viel von der Rechnung zahlen muss. Ich glaube nicht, dass die Verbrecher so ehrlich gegenüber sind, dass sie sich da paritätisch einigen oder einer sagt, ich war's. Oder muss derjenige zahlen, dessen Fingerabdrücke jetzt auf dem Telefonhörer sind?
Ich habe mich gefragt, was aus der Superkleberfalle auf dem Dachboden eigentlich wird. Dieser tolle Kleber scheint ja ewig lange frisch zu bleiben. Das heißt, diese Falle ist immer noch offen. Kommt da nie jemand vorbei, sodass keiner da aus Versehen mal reintappen könnte? Wird das nächste Hausmädchen, das da oben Wäsche aufhängen will, jetzt seine Schuhe verlieren? Kann man diese Falle irgendwie wieder beseitigen, indem man den Kleber abkratzt? Wird da ein Warnschild aufgestellt? Oder was passiert mit diesem komischen Kleber, den Tarzan da platziert hat?
In der Schlussszene wird ja erzählt, dass Hartmut seinen Besitz mit Werner teilt. Da habe ich mich gefragt, erhält Werner die Hälfte des Geldes, das Hartmut vom Erbe noch hat? Wir wissen ja, Hartmut hat nie gearbeitet, sondern immer nur seinem Hobby Briefmarkensammeln gefrönt. Wir wissen jetzt nicht, ob er das Geld gut angelegt hat, ob er jetzt also mehr hat, wie in dem Moment, als er geerbt hat. Wenn Werner also die Hälfte dessen bekommt, was jetzt noch übrig ist, dann könnte er schlechter fahren, als wenn er wirklich geerbt hätte. Es könnte aber auch für Hartmut dumm laufen, wenn Werner die Hälfte dessen kriegt, was ursprünglich der Opa vererbt hat, dann könnte es sein, dass eventuell Hartmut danach pleite ist, beziehungsweise Werner zumindest mehr Geld hat als er. Und dann ist noch die ganze steuerrechtliche Frage. Hartmut hat damals ja Erbschaftssteuer gezahlt auf den gesamten Erbbetrag. Ihm steht aber nur die Hälfte zu. Muss das jetzt alles rückabgewickelt werden, sodass jeder der beiden Brüder die Erbschaftssteuer zahlt, die sie damals hätten zahlen müssen, wenn sie rechtmäßig beide geerbt hätten? Und wer fährt dann besser? Der Staat, weil er zweimal Erbschaftssteuer von der Hälfte des Erbes bekommt, oder die beiden Brüder? Oder schenkt Hartmut Werner jetzt einfach eine riesige Summe Geld, die ungefähr dem entspricht, was er damals hätte bekommen sollen, muss jetzt also Schenkungssteuer zahlen? Und geht das dann vom Erbe von Werner ab oder zahlt Hartmut das extra?
Mir war in der Showdown-Szene noch ein bisschen was unklar. Tarzan redet den Erpresser ja irgendwann unvermittelt an mit Edwin und der so ganz verblüfft, woher kennst du meinen Namen? Und das wird nie aufgelöst. Das habe ich mich auch gefragt. Woher kann Tarzan diesen Namen kennen? Ist das einfach nur wild geraten und ein Volltreffer oder hat uns da das Buch irgendwas verschwiegen? Und auch die Koordination mit der Polizei. Wir hören ja am Ende der Szene eine Polizeisirene sich nähern. War das geplant? Also wusste die Polizei von dieser Geldübergabe? Hat die sich darauf eingelassen, dass Tarzan den Geldboten macht? War er verkabelt? Wir wissen ja, es ist Tarzan und der steht auf gutem Fuß mit der Polizei. Und auch in späteren Folgen, zum Beispiel Lösegeld am Henkersberg, wird er als Geldbote eingesetzt. Aber ich glaube, in echt, in der Realität, würde die Polizei sich nicht darauf einlassen, irgendwie mit einem 14-Jährigen zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich mich noch gefragt, was ist eigentlich die Motivation von Ottmar und Toni? Haben die einfach nur was gegen Bärbel? Sind die einfach nur drauf aus, irgendwelchen Leuten Stress zu machen? Ich meine, dieser Einbruch bei Frau Dettel und die Zeitansage in Rom anzurufen, das machen die ja nicht einfach mal eben so. Das braucht ja einiges an Vorbereitung. Die haben sich echt Mühe gegeben mit dieser Scheibe. Und diese Scheibe müssen sie auch erstmal beim Glaser kaufen. Also das verlangt schon einige Investitionen. Da müsste eigentlich mehr dahinter stecken, als einfach nur, ach, uns ist langweilig und wir spielen mal einem einen Streich.
Ja, also ich glaube auch, die 10.000 Mark wollten sie wirklich haben. Vom Buch her wird leicht angedeutet, dass es gar nicht Ottmar oder Tonis Idee war, sondern dass Fritz, also der Vater von Ottmar, dahinter steckt, dass der Drahtzieher ist und die Jungs quasi nur vorgeschickt hat. Aber sie mussten echt eine Menge machen. Sie waren auch zweimal bei der Dettel. Sie mussten ja zuerst mal das Fenster ausmessen, damit sie überhaupt die richtige Glasscheibe kaufen. Ginge das heute oder damals? Laut deutschem Erbrecht kann man, soweit ich herausgefunden habe, Personen, die einen Pflichtteilanspruch haben, durchaus enterben, aber man braucht einen sehr guten Grund und vor allem einen schwerwiegenden Grund dafür. Sonst erhält man, egal was im Testament steht, da kann drinstehen, ich enterbe meinen Sohn, der Sohn erhält trotzdem immer den Pflichtanteil, das heißt den halben gesetzlichen Erbanteil. Ich denke, Diebstahl von Goldmünzen würde zählen, das heißt, der Opa könnte seinen Sohn Werner vollständig enterben und er erhält dann wirklich 0,0. Allerdings würde ich von meinem Rechtsempfinden her sagen, dass das natürlich irgendwie nachgewiesen werden muss und nicht einfach nur so behauptet. Da es in der Geschichte jetzt aber so ist, dass nie irgendwo die Rede davon war, dass gegen Werner eine Untersuchung von der Polizei angestrengt wurde, dass es Beweise gibt, die Werner inkriminieren, geschweige denn, dass er überhaupt verurteilt worden ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Passus in dem Testament von dem Opa überhaupt Gültigkeit hätte. Der wäre null und nichtig und dann steht Werner auf jeden Fall zumindest der Pflichtanteil zu, egal was Hartmut sagt.
Die andere Frage ist, ob es sich überhaupt lohnt, diese Briefmarken zu klauen. Natürlich kann ich einbrechen und diesen Bombay-Brief, nehmen wir mal an, es handelt sich wirklich darum, mitnehmen. Den kann ich auch irgendwo verstecken und dann kann ich später versuchen, den zu Geld zu machen. Allerdings wird es nicht so einfach sein. Da kann ich nicht zu jedem x-beliebigen Hehler gehen und sagen, gib mir dafür 400.000 Mark. Bei einer solchen philatelistischen Sensation gilt, glaube ich, das Gleiche wie für weltbekannte Bilder. Die kann man einfach nicht zu Geld machen, weil keiner die einfach so ankaufen könnte. Denn jeder, dem ich das zeige, weiß, dass die gestohlen sind. Also entweder muss ich irgendeinen fanatischen Sammler finden, der das Ding einfach nur haben will und es keinem sagt und es in seinem stillen Kämmerlein irgendwo im Keller in einer Truhe hat und weiß, ich hab das, aber ich sag's keinem. Oder die andere Möglichkeit wäre halt, dass ich den Bestohlenen nochmal kontaktiere und der das Ganze zurückkaufen soll. Aber das einfach so zu Geld machen, glaube ich, das funktioniert einfach nicht.
Kommen wir zur nächsten Kategorie, zu den ähnlichen Folgen.
Zu dieser Ausprägung von Doppelgängern gibt es jetzt einige ähnliche Folgen, nämlich dass zwei Leute, die zufälligerweise gleich aussehen, obwohl sie nicht verwandt sind, miteinander verwechselt werden. Und zufälligerweise gibt es da dann auch jeweils eine irrtümliche Entführung. Da wäre zum Beispiel zu nennen die drei Fragezeichen der Doppelgänger. Eigentlich soll Ian Carew, der Sohn eines Politikers eines fremden Landes, entführt werden. Und blöderweise sieht der Justus Jonas sehr ähnlich.
Auch bei TKKG gibt es später noch eine Folge, die so ähnlich ist wie hier die Doppelgängerin. Nachtwanderung mit Schrecken, eine Jubiläumsfolge Nummer 175. Wir haben eine Referenz an das Ferienlager, Folge 9, sie sind also wieder an der Nordsee. Und diesmal wird Karl entführt. Er sieht nämlich einem reichen Fabrikantensohn sehr ähnlich. Nach einer längeren Ermittlungsarbeit können TKKG ihn befreien, denn die Polizei ist sehr lasch vor Ort.
Und auch die fünf Freunde haben einen Entführungsfall, der eigentlich nur auf einer Verwechslung beruht. Nämlich fünf Freunde geraten in Schwierigkeiten, wo Dick irrtümlicherweise im dunklen Wald für einen Millionärssohn gehalten wird. Und bei dem Versuch, Dick zu befreien, gerät leider auch der echte Millionärssohn Hardy in die Fänge der Verbrecher und muss sich dann plötzlich verwandeln, damit die nicht erkennen, oh, wir haben den Richtigen ja irgendwie doch in unserer Gewalt. Kommen wir zum Fazit. An die Doppelgängerin kann ich mich aus meiner Kindheit wirklich erinnern. Nicht nur daran, dass ich das Buch gelesen habe, sondern ich habe auch das Hörspiel sehr oft gehört. So oft, dass ich streckenweise immer noch mitsprechen kann. Und ich glaube, daher auch gemerkt zu haben, dass hier in der Neuauflage eine Kürzung passiert ist. Als Tarzan erkennt, dass die Scheibe bei Frau Dettel ausgetauscht wurde, sagt er ja in der aktuellen Fassung, nicht eine einzige Fliege hat Verzeihung, meine Damen. Jedenfalls, die Scheibe ist sauber und alle anderen sind dreckig. Und ich meine mich aus meiner Kindheit noch dran zu erinnern, dass da noch ein Halbsatz mehr drin war. Nicht eine einzige Fliege hat Verzeihung, meine Damen. Nicht eine einzige Fliege hat drauf gemacht. Jedenfalls ist die Scheibe sauber und alle anderen sind dreckig. Das ist eine so eine Stelle, wo ich mich frage, warum da in einer Neuabmischung ein Halbsatz gestrichen wurde. Angeblich lag es daran, dass die Bänder irgendwie in unterschiedlichen Längen standardmäßig zur Verfügung standen und es halt teurer gewesen wäre, das nächstgrößere Band zu nehmen, wenn einfach nur 2 Sekunden zu viel für das kleinere Band in der Folge waren und dass deshalb irgendwo mal halbe Sätze rausgestrichen wurden. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Überprüfen kann ich das leider nicht mehr, dass dieser Satz irgendwann mal gefallen ist oder ob ich mir das nur ausgedacht habe, denn diese Kassette habe ich leider nie besessen. Ich habe mir die nur einfach dutzendfach immer wieder aus der Bücherei ausgeliehen. In dieser Folge passiert sehr viel. Da ist die Strickleitererpressung, der Briefmarkenfund, die Telefonerpressung mit der Zeitansage in Rom und das Kidnapping und das alles in knapp 40 Minuten. Also das Tempo ist hier sehr hoch, aber für mich funktioniert die Folge. Fragen, die das Buch beantwortet, habe ich mir nie gestellt. Zum Beispiel, wie Edwin Funke drauf kommt, dass der letzte Gast aus Zimmer 17 die Briefmarken geklaut haben muss. Schließlich saß er 3 Jahre im Knast. Da könnte genauso gut vor 1,5 Jahren irgendjemand schon die Briefmarken gestohlen haben. Wie realistisch das Ende ist, dass 2 zerstrittene Brüder, die seit 18 Jahren kein Wort mehr miteinander geredet haben, jetzt nur auf das Wort eines Jugendlichen hin sich versöhnen, sich in den Armen liegen und ab sofort Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Naja, sagen wir mal, es ist eine Kindergeschichte, die ein Happy End braucht, geschenkt. Für mich ist es immer noch eine gute Folge. Ich mag die. Von mir kriegt sie einen Daumen hoch.
Mein Fazit. Wie in vielen Europa-TKKG-Folgen finde ich auch hier die Geräusche sehr gut. Das Klopfen bei der Barbarina an die Kachel, das Schaben, auch der Straßenlärm, das finde ich echt gut gemacht. Das macht die Szenen richtig lebendig. Du hast ja schon gesagt, dass die Folge sehr dicht gepackt ist. Das war auch mein Eindruck. Es war aber auch nicht zu viel. Ich hatte auf jeden Fall nie Langeweile, habe mich aber auch als Kind nicht überfordert gefühlt. Mit dem Ende kann ich gut leben. Auch, dass die beiden Brüder sich jetzt wieder versöhnt haben, wird ja schon so ganz leicht angedeutet, weil Hartmut ja schon vor vielen Jahren, wie er sagt, sein Testament geändert hat. Ich glaube, ganz so böse, wie ihn Inge am Anfang zeichnet, war er nicht. Aber trotzdem seinem Bruder 18 Jahre lang Millionen vorenthalten, einfach so wegwischen, kann das Werner mit Sicherheit auch nicht. Die Doppelgängerin war bei mir jetzt eigentlich immer eine Folge, die unter dem Radar lief. Ich habe die ab und an mal gehört, sie war da, ich fand sie nie schlecht. Aber es war auch nie eine, die jetzt auf meiner Liste ganz oben stand. Das hat sich jetzt im Rahmen der Vorbereitung allerdings geändert, eben wegen den schon angesprochenen Gründen, dass eben so viel passiert. Insofern auch von mir Daumen nach oben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Den Themenblock Doppelgänger setzen wir im nächsten Monat fort. Wir besprechen ein Hörspiel aus der Reihe 5 Freunde, gehen in dem Fall aber eine Stufe weiter, denn die Doppelgänger werden jetzt genetisch verwandt sein. Bis in 4 Wochen.